Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Lebensgefühl Corona, die evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, kurz MIDI, hat gestern eine Studie in Berlin vorgestellt. Es geht um die Gemütslage der Menschen während der Pandemie. Darüber spreche ich gleich mit dem Studienleiter Daniel Hirsch. Und verdammt und vernichtet, die planmäßige Zerstörung von Tempel und sakraler Kunst ist kein Phänomen der Neuzeit, sagt Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Es wurden planmäßig Heiligtümer in allen Epochen zerstört. In diesen Tagen haben mehr als 30 namhafte Wissenschaftler und Mediziner aus ganz Deutschland einen eindringlichen Appell an die Politik gerichtet. Sie haben einen Kurswechsel in der Bekämpfung der Pandemie gefordert. In dieser Zeit, in der die 7-Tage-Inzidenz abermals einen Höchstwert erreicht hat, sei Nichtstun unverantwortlich, denn jeder Tag des Abwartens würde Menschenleben kosten. Weiter heißt es in dem dreiseitigen Brief, das Infektionsgeschehen breitet sich unkontrolliert aus. Das Gesundheitssystem läuft Gefahr, zusammenzubrechen. Jetzt haben die möglichen Koalitionspartner SPD, FDP und die Grünen reagiert und ihre Corona-Pläne zur Bekämpfung der Pandemie nachgebessert. Unter anderem soll die Möglichkeit bestehen, Kontaktbeschränkungen im privaten und im öffentlichen Raum anzuordnen. Und gestern wurde eine Studie in Berlin veröffentlicht mit dem Titel Lebensgefühl Corona – Erkundungen in einer Gesellschaft im Wandel – eine qualitative Langzeitstudie. Federführend mitgewirkt hat an dieser Studie die evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, kurz MIDI. Dort arbeitet auch Daniel Hirsch, sozialwissenschaftlicher Referent, und mit ihm bin ich jetzt gerade verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Hirsch, es gibt inzwischen mehrere Corona-Studien. Was ist das Besondere an dieser Studie?
Das Alleinstellungsmerkmal unserer Studie ist, dass wir tatsächlich über ein Jahr lang dieselben 50 Personen dreimal befragen durften. Dass wir also wirklich auch den Wandel der emotionalen Tiefenstrukturen und der Gemütslage der Menschen nachzeichnen können und nicht nur Blitzlichter einfangen können.
Herr Hirsch, vielleicht könnten Sie an dieser Stelle, Sie sprachen von wir, kurz die evangelische Arbeitsstelle MIDI, etwas unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen. Viele werden das jetzt nicht so auf dem Schirm haben.
Gerne. Die evangelische Arbeitsstelle gibt es seit 2019 und geht zurück auf einen Grundsatzbeschluss von evangelischer Kirche in Deutschland und Diakonie Deutschland, dass jetzt wieder Dinge zusammengedacht werden müssen und sollen, die originär zusammengehören, nämlich Diakonie und Kirche als zwei Seiten einer Medaille. Und da sind wir als Zukunftswerkstatt ins Leben gerufen worden.
Wer hat denn außer der evangelischen Arbeitsstelle MIDI noch an dieser Studie mitgewirkt?
Neben uns als evangelische Arbeitsstelle, die Diakonie Deutschland, die evangelische Kirche in Deutschland, die Theologische Fakultät der Universität München und der größte evangelische Träger im diakonischen Raum Agaplesion, ein großes Unternehmen.
Was lässt sich denn zu der Entstehung der Langzeitstudie sagen? Wie hat das alles angefangen?
Angefangen hat das im Mai letzten Jahres, direkt nach dem ersten Lockdown. Da hat Präsident Ulrich Lilje Vertreter dieser Institutionen zusammengerufen, weil damals schon für uns spürbar war, dass die Pandemie nicht nur ein kurzweiliges Vergnügen sein wird, sondern dass die Pandemie mit uns allen Menschen etwas macht und auch mit der Gesellschaft etwas macht. Und das wollten wir besser verstehen.
Sie sprachen gerade von 50 Personen. Wie wurden die ausgesucht? Was sind das für Personen?
Wir haben dafür eine Marktforschung hier in Berlin, ein Marktforschungsinstitut Limest, beauftragt. weil das einfach viel Arbeit ist, diese 50 Menschen zu befragen. 50 Personen reichen gemeinhin bei einer qualitativen Langzeitstudie aus, um valide Ergebnisse zu bekommen. Die Marktforschung hat es ausgewählt, diese 50 Menschen, und zwar auf der Grundlage eines Studiendesigns, wo wir geachtet haben, das Alter, Konfessionszugehörigkeit oder Konfessionslosigkeit, das familiale Lage, das berufliche Lage, dass das alles abgebildet ist in diesem.
Also sehr divers.
Sehr diversen Längsschnitt der gesellschaftlichen Diversität, was da abgebildet ist.
Hm. Welche Fragen hatten denn Priorität? Welche thematischen Schwerpunkte haben Sie denn gesetzt bei den 50 Personen, die Sie da ausgesucht haben?
Relativ wenig. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, wir wollen schlicht und ergreifend mal wirklich zuhören. Und mit der simplen Frage, wie geht's Ihnen während der Pandemie? Was treibt Sie um? Was gibt Ihnen Halt? Was trägt Sie auch in diesen herausfordernden Zeiten? Und es war berührend und ein Stück weit auch beschämend, dass mit diesen einfachen Fragen, für die Kirche eigentlich auch natürlich zuständig ist, nämlich was können wir dir Gutes tun oder dergleichen mehr, dass die Menschen sich geöffnet haben, dass wir wirklich auch in die Herzen der Menschen haben gucken können.
Ja, die Menschen nehmen natürlich im Alltag die Pandemie in ihrer Situation ganz unterschiedlich wahr. Die Gemütslage kann wahrscheinlich nicht unterschiedlicher sein. Die einen fühlen sich existenziell bedroht, andere nehmen die Einschränkungen relativ leicht. Sie haben die Personen, die an der Langzeitstudie teilgenommen haben, in 8 verschiedene Corona-Typen unterteilt.
Das ist richtig. Auf der Grundlage des empirischen Materials, also der Interviews, haben wir herausfiltern können oder verdichtet beschreiben können, wie wir das beschrieben haben, nämlich 8 Idealtypen, die sich neben den schon benannten Merkmalen auch aufgrund ihrer mentalen, emotionalen und eben auch sozialen Verfasstheit verdichtet beschreiben lassen. Vom Achtsamen über den Erschöpften, über den Zuversichtlichen bis hin zum Ausgebrannten oder zu der Denkerin und dem Denker oder dem Genügsamen.
Mhm. Da haben Sie auch nach dem Selbstbild und Weltbild und dem Alltag dann auch gefragt, ne?
Das ist richtig. Und es, wie Sie auch schon gesagt haben, es ist ein elementarer Unterschied, ob ich als Zuversichtlicher mit Herausforderungen im Leben generell gut umgehen und geschmeidig umgehen kann, das auch als Kairos empfinde und die Pandemie entsprechend auch angehe, oder ob ich als Erschöpfter Herausforderungen auch durch eh vorhandene Alltagsbelastung eher als Last empfinde und die Pandemie auch als Dauerschleife der Überlastung. Und das macht die Ambivalenz des Lebensgefühls deutlich. Das Lebensgefühl ist ambivalent.
Im Fokus Ihrer Studie standen natürlich auch die älteren Menschen und Risikogruppen. Was kann man dazu sagen?
Bei den älteren Menschen ist der gesellschaftliche Diskurs ja häufig auch auf, wenn man jetzt auch die Debatten anguckt, auf die Menschen in den Altenheimen fokussiert. Und es gibt viele ältere Menschen der Nachkriegsgeneration, die da allein aufgrund ihrer Lebenserfahrung relativ gut durchgekommen sind. Und was die Älteren betrifft, das stellen wir auch fest, die waren am Anfang ein ganz großes Thema als vulnerable und zu beschützende Risikogruppe, und die wurden abgelöst im Laufe des Jahres durch Kinder und Jugendliche, die nicht abgehängt werden sollen. Auch diese Toppers, diese Chiffre, Schulen dürfen nicht wieder geschlossen werden, da gab es also auch eine Verschiebung.
Da müssen wir natürlich auch einen Blick auf die Pflegekräfte, also Pflegende in Altersheimen, Pflegeheimen natürlich drauf eingehen. Was haben Sie da rausbekommen?
Die Pfleger, oder wir haben ja die Menschen befragt, und die haben ja einen Blick dann quasi auf den Pflegealltag, und die nehmen das sehr realistisch wahr, dass die Menschen in der Pflege am Limit arbeiten. Und das haben wir auch letztes Jahr schon durch eine ganz andere Studie, nämlich die Pflegestudie der Diakonie, auch ins Tageslicht befördert, dass da Dinge disruptiv wie in einem Brennglas quasi jetzt zum Vorschein kommen, die vorher schon unterschwellig im Argen lagen.
Ein wichtiges Thema war Gesundheit, Krankheit, Sterben und Tod. Ein Thema, das omnipräsent war, schreiben Sie?
Das ist richtig. Sterben und Tod vor allen Dingen. Wir haben glücklicherweise den Umstand, dass wir seit über 80 Jahren in Friedenszeiten leben. Die längste Zeit in der deutschen Geschichte, wo wir keine Kriege erlebt haben. Und entsprechend war das Thema Sterben und Tod nur partiell vorhanden. Das ist jetzt zwischenzeitlich in der Pandemie omnipräsent. Auch das Thema gesund bleiben und diese Selbstverständlichkeit, die bisher immer vorherrschend war, die ist ein Stück weit in Frage gestellt und deswegen diese Wertigkeit des Gesundbleibens ist in den Vordergrund gerückt.
Eine weitere Gruppe neben älteren Menschen und Risikogruppen war in dieser Zeit sehr stark betroffen, sind natürlich die Kinder und Jugendliche. Was haben Sie da feststellen können?
Dass Kinder und Jugendliche in besonderer Weise herausgefordert waren, einmal durch den familiaren Kontext, dass nicht in allen Familien ohne weiteres Homeschooling und elterliches Homeoffice vereinbart waren, dass häufig auch die Infrastruktur gefehlt hat. Nicht, dass es an Tablets
gemangelt
hat.
Sie sprechen ja die Digitalisierung an.
Genau, dass es an der digitalen Infrastruktur gefehlt hat. Nicht nur daheim, sondern eben auch in der Schule. Und dass die Kinder durchaus sehr, sehr feines Gespür haben, was ist plausibel, wo gehen wir denn dann auch gerne mit und wo verweigern wir uns.
Die Pandemie hat aber uns auch gezeigt, wie es um die digitale Entwicklung in unserem Land steht. Man könnte auch sagen, die Pandemie hat uns den Spiegel vorgehalten.
Das kann man so sagen. Deutschland ist, was Digitalisierung betrifft, muss man so sagen, ein Entwicklungsland.
Die Studie geht auch auf die gesellschaftliche Situation ein. Sie sprechen von sozialen Ungleichheiten und Polarisierungen. Dabei spielen Solidarität und Egoismus eine wichtige Rolle.
Das ist richtig. Ich habe es ja auch schon angedeutet, die Solidarität mit den vulnerablen Risikogruppen, älteren Menschen vor allen Dingen oder Menschen mit Vorerkrankungen, das war deutlich ausgeprägt im letzten Jahr und ist dann abgeflacht und wir tun uns schwer, das Wir groß geschrieben tatsächlich in den Vordergrund zu rücken, weil jeder um seine soziale Sicherheit ringt in diesen außergewöhnlichen Zeiten und da der Egoismus auch durchsteigt.
Ja, wie war denn das Medienverhalten der Personen in diesen außergewöhnlichen Zeiten, in Pandemiezeiten, wenn es um politische oder wissenschaftliche Sendungen zum Beispiel ging?
Am Anfang stark ausgeprägt. Talksendungen, Nachrichtensendungen und dergleichen mehr. Und es flachte dann wirklich im Herbst deutlich ab. Die Leute sind offline gegangen oder haben sich nur noch ganz selbstbestimmt die Informationen gezogen, weil ein Overload war. Sprich eine totale Informationsflut und das alles unter widersprüchlichen Vorzeichen, dass die Leute einfach nicht mehr genau einschätzen konnten, was kann man denn jetzt für wie valide nehmen?
In diesen außergewöhnlichen Zeiten, in der Zeit der Pandemie, welche Rolle und welchen Stellenwert hatten Sinnfragen, Spiritualität, Religion oder Gottesvorstellungen während der Pandemie bei den Menschen? Und wie wurde Kirche und Diakonie gesehen? Das sind ja alles wichtige Fragen.
Die Sinnfragen, die haben sich die Leute natürlich auch gestellt, muss man konstatieren. Auch die Zuversichtsanker, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen da gut durchgekommen sind, sind da ein Indikator. Bedauerlicherweise ist die Beantwortung der Sinnfragen nur partiell im kirchlichen Kontext erfolgt. Diakonie hat einen sehr, sehr guten Ruf, auch als Anwältin der Vergessenen, zum Beispiel der Obdachlosen. Das wurde auch deutlich wahrgenommen.
Herr Hirsch, was bedeutet diese Studie jetzt für das Impfen?
Dass wir anerkennen müssen, dass in der ganzen Pandemie der Zweifel sich wie ein roter Faden durchzieht. Am Anfang war es die Ungläubigkeit. Später waren es die Fragen, die Zweifel an der Stringenz von politischen Maßnahmen. Und ja, es gibt auch Zweifel an dem Impfstoff. Zweifel ist zunächst mal nichts, was man ablegen sollte, sondern wo man sich konstruktiv damit auseinandersetzen muss. Und was jetzt notwendig ist, ist Besonnenheit, eine Klarheit und ein beherztes Angehen. Weil das schafft aus meiner Wahrnehmung bei den Befragten sicherlich auch dann das Vertrauen.
Unter dem Titel Lebensgefühl Corona wurde gestern in Berlin eine Langzeitstudie vorgestellt. Darüber sprach ich mit Daniel Hörsch, Mitarbeiter der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, kurz MIDI. Danke fürs Gespräch, Herr Hörsch.
Herzlichen Dank.
Wenn es um Zerstörung von sakralen Bauten und Kunstwerken geht, fallen den meisten gleich die Taliban in Afghanistan oder die Terroristen des Islamischen Staates im Irak ein. Aber es ist kein Phänomen der Neuzeit, sagt der Archäologe und Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Partzinger. Ob im Orient, in Asien oder in Europa, es wurden immer wieder planmäßig Heiligtümer in allen Epochen zerstört, angefangen vom alten Ägypten bis zum Jugoslawienkrieg. In seinem Buch Verdammt und vernichtet. Kulturzerstörungen vom alten Orient bis zur Gegenwart macht Partzinger auch deutlich, wer an der Zerstörung und Plünderung jeweils verdient hat, sowohl auf der Seite der Herrschenden wie auch auf der Seite der Plünderer, sagt Mechthild Klein.
Hermann Partzinger ist die systematische Zerstörung von Kulturdenkmälern schon früh begegnet. Als junger Archäologe fand er bei Grabungen in Sibirien heraus, dass bereits prähistorische monumentale Grabhügel früh zerstört worden sind. Die Räuber deponierten nämlich Hundeköpfe in den verwüsteten Gräbern. Dadurch sollte der Ort entweiht werden. Die Hundekadaver konnten ins erste Jahrhundert vor Christus datiert werden. Der Archäologe sagt,
dass man bewusst Denkmäler, in dem Fall monumentale Grabhügel in Sibirien, die auch schon sozusagen Erinnerungsorte waren, dass man die systematisch vernichtet, also nicht nur zerstört, sondern vernichtet hat, um diese Erinnerung, diese Legitimation für bestimmte Dynastien, Machtverhältnisse zu zerstören.
In seinem Buch Verdammt und vernichtet geht der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz markanten Kulturzerstörungen vergangener Epochen bis in die Gegenwart nach. Hermann Partzinger möchte bewusst machen, wie und warum in der Geschichte geplündert und zerstört wurde. Berühmtestes Beispiel waren in diesem Jahrhundert die afghanischen Taliban oder die Terroristen des Islamischen Staats im Irak. Beide hatten nicht nur Kulturdenkmäler zerstört, sondern auch systematisch Denkmäler und Museen geplündert.
Um das auf dem illegalen Antikenmarkt zu verkaufen. Und da kommt der heutige Mensch, der heutige Reisende, der heutige Tourist ins Spiel, dass man sich auch klar macht, wenn ich etwas auf dem illegalen Markt erwerbe, ob das hier übers Internet ist, ob das in den Herkunftsländern ist, woher dieses Reisende angeboten wird, dass ich damit zur Zerstörung von Kulturdenkmälern beitrage.
Das Faszinierende an dem Buch sind die vielen Beispiele aus dem alten Orient, Asien oder Europa. Immer wenn sich politische Umwälzungen ereigneten, gab es auch Tempel- oder Bilderzerstörungen durch die nachfolgenden Dynastien oder Herrscher. Im alten Ägypten beispielsweise. Dort beschränkte man sich meist darauf, die Namen unter den Ruhmesstelen auszumeißeln. Bei Echnaton und seiner Gemahlin Nofretete ging man oft rigoros vor, denn sie hatten den altägyptischen Kosmos auf den Kopf gestellt und einen monotheistischen Glauben mit dem Sonnengott Re im Zentrum eingeführt. Die Nachfolger meißelten die Umrisse des Pharaos und seiner Gemahlin in den Reliefs heraus oder machten ihre Gesichter unkenntlich. Partzinger sieht dort schon einen roten Faden, der sich durch die ganze Antike zieht.
Es ging nicht wirklich darum, die Erinnerung an bestimmte Personen vollständig aus dem Gedächtnis der Nachwelt zu tilgen, sondern im Gegenteil, die Tatsache ihrer Verfluchung ganz bewusst und ostentativ in Erinnerung zu halten. Dazu ließ man kleinere Teile von Inschriften oder Bildwerken absichtlich stehen, damit auch jeder erkannte, wer der Verdammte war.
Oft hatten es die nachfolgenden Herrscher auf Tempelschätze der alten Religionsgemeinschaft abgesehen. Unter vorgeschobenen Gründen bemächtigte man sich dieser Reichtümer. Etwa beim Übergang vom heidnischen Polytheismus zum Christentum. Da wurden riesige Schätze aus Gold und Silber der Paganentempel geraubt. Die völlige Zerstörung des Serapeum-Heiligtums von Alexandria im Jahr 392 gehört in diese Kategorie, bei der der Bischof Theophilus eine tragende Rolle spielte.
Im Zuge der Vernichtung oder Zerstörung des Serapeums wurden ja unzählige weitere Heidentümer in Alexandria und Umgebung zerstört und eben auch geplündert. Und bei Theophilus lässt sich eben nachvollziehen, wie er ganz bewusst mit diesen Reichtümern, die bei der Zerstörung geplündert wurden, dann versucht, Politik zu machen, ne? Einfluss zu nehmen auf dem Kaiserhof in Konstantinopel und so weiter. Also es war eine Neuverteilung von Ressourcen, von Reichtum, was natürlich Prestige und Macht bedeutet. Und man kann schon sagen, dass das vielleicht die Hauptmotivation war.
Patzinger sieht die Umverteilung von Reichtümern und Macht als Hauptmotivation von Tempelzerstörungen in der Antike. Aber nicht nur dort. Auch bei den innerchristlichen Kulturgüterzerstörungen von Klöstern und Kirchen im Zuge der Reformation nach 1500. Da ging es nicht nur um eine neue Theologie, sondern vor allem um eine gigantische Umverteilung von Kunstschätzen, von Gold und Geschmeide zugunsten des protestantischen Staates. Ein Teil der Altäre und Heiligenstatuen wurde gerettet und auf Dachböden eingelagert. Anderes, was man aus mittelalterlichen Kirchen geraubt hatte, wurde entsorgt oder tauchte auf Jahrmärkten wieder auf. In der Schweiz und in Süddeutschland ging man nach Inventarlisten vor.
Und immer dort, wo das drohte auszuarten, war man höchst besorgt von den staatlichen Stellen und versuchte das doch, diese Plünderung sozusagen in geordneten Bahnen durchzuführen. Es war aber auch ein sozialer Umbruch.
In den kolonialen Eroberungen in Südamerika und später in Afrika erreichten die Zerstörungen und Abschöpfungen einen Tiefpunkt. Die spanischen Eroberer etwa schlachteten indigene Menschen regelrecht ab. Fast all ihre sakrale Kunst wurde vernichtet, ihre Goldmasken geplündert und eingeschmolzen. Die Kultur der Azteken wurde zerstört. Ohne Not plünderten später britische Kolonialmächte den mittelalterlichen Palast aus dem Königreich Benin und brannten ihn ab. Das war um das Jahr 1897. Die geraubten Plastiken landeten auf dem Kunstmarkt. Im 20. Jahrhundert erreichten systematische Kulturzerstörungen in Europa einen weiteren Tiefpunkt. Deutsche Truppen zerstörten im Ersten Weltkrieg 1914 ohne Not die historische Universitätsbibliothek im belgischen Löwen. Ein Angriff auf das kollektive Kulturgedächtnis Europas. Und das sollte kein Einzelfall bleiben. Auch die Feldzüge der Nationalsozialisten in Osteuropa ab 1939 sind auf die Totalzerstörung von Kunst und Mensch ausgelegt. Und die Kulturrevolution in China unter Mao Zedong von 1966 bis 1976 richtete sich anfangs nur gegen die religiöse Kultur der Tibeter. Später wurden auch religiöse Würdenträger und Mönche verfolgt und getötet.
Von 6.000 buddhistischen Klöstern und Tempeln in Tibet war nach 10 Jahren Kulturrevolution nur noch 13 intakt. Das zeigt wirklich das ganze Ausmaß. Das zeigt auch die Systematik. Das ist ja in gewisser Weise, wenn man so will, ein kultureller Genozid, den man da versucht hat. Aber man hat dort auch schon begonnen, Kunstschätze, Denkmäler, vor allem natürlich bewegliche Kulturgüter ins Ausland zu verkaufen. Das war natürlich noch nicht in einer Dimension, wie wir es durch den sogenannten Islamischen Staat jetzt im Nahen Osten erlebt haben vor einigen Jahren, aber es beginnt dort schon.
Der IS wütete im Irak und zerstörte große Teile der vorislamischen Kulturen und verkaufte Teile der Plünderungen über den illegalen Kunsthandel an westliche Sammler.
Und das war nicht nur der Verkauf von einigen Stücken, sondern das wurde in einem fast industriellen Ausmaß durchgeführt.
Zerstörung und Plünderung von Heiligtümern, ein Beitrag von Mechthild Klein. Und das war's dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Es folgen nun die Nachrichten und anschließend die Sendung Sprechstunde.